Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus.
Ich grüße dich.
Was ist dieser Locker Room Talk?
LO steht für Lochner, KR steht für Krieger und Locker Room, weil wir über die Themen sprechen, die man eigentlich nur hinter verschlossenen Türen in der Umkleide nach dem Sport mit seinen besten Freunden bespricht, mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass wir es ins www hinausposaunen.
Heute haben wir ein unangenehmes Thema, deswegen müssen wir uns da mit Vorsicht ranwagen. Aber zunächst frage ich dich mal, was brennt dir denn auf den Nägeln? Hast du kein Olympia mehr, nee, aber dafür bald wieder Bundesliga?
Nee, ich war ja auf dem Adele-Konzert.
Ach stimmt, ja.
Und das hat mir sehr... Ich habe zwei Dinge, nehme ich mit vom Adele-Konzert. Das erste ist, ich habe einfach gemerkt, ich bin kein Konzertmensch. Also ich mag Adeles Musik wirklich. Ich mag es und wenn ich es in den richtigen Momenten höre, dann auch wirklich, das berührt mich. Nicht auf dem Konzert. Das ist richtig traurig, weil das war toll. Tolles Erlebnis, wirklich. Ich hatte nicht einmal Gänsehaut. Ich weiß nicht, wieso.
Vielleicht die anderen Leute drumherum so.
Vielleicht.
Wobei beim Fußball stören die anderen Leute auch nicht.
Nee, nein, das war auch super. Also, das ist ein nettes Publikum gewesen. Aber wenn ich das manchmal...
Nee, so, ich meine, man kann ja Hemmungen haben, weißt du, dass man einfach so...
Vielleicht bin ich richtig...
Aber beim Fußball haben wir die auch nicht.
Vielleicht bin ich gehemmt. Das kann sein. Aber wenn ich das manchmal so... alleine höre, was ist denn jetzt los?
Yes. Keiner eingebrochen, keine Angst.
Wenn ich manchmal Musik alleine höre, dann bin ich echt emotional. Da nicht, das war toll. Und das zweite ist halt wirklich dann, die ist wirklich ein Megastar. Also mega, mega, Megastar.
Größer als Taylor Swift.
Ja, das ist, also das weiß ich nicht, aber wenn die so auf die Bühne kommt, wie die mit dem Publikum redet und man sagt ja jetzt Neudeutsch Aura, ja, 1000 Aura-Punkte. Nein, wirklich, das ist schon krass.
Woran macht man das eigentlich fest? Das ist ganz interessant.
Ich weiß es nicht.
Das ist ja ein Gefühl auch, das kann man ja gar nicht so beschreiben. Ja.
Aber die kommt auf die Bühne, also die ist mit Hello gestartet, ja, und dann fährt sie so langsam hoch und 80.000 Leute drehen ab.
Und du stehst da so.
Wie immer halt. Der kleine Grump. Na, und dann fängt die an und dann kann sie ja echt singen und dann so diese erste Note, das ist halt so wirklich. Megastar. Ich war ja vor ein paar Monaten, musste ich ja mit aufs Alicia Keys Konzert.
Ja.
Das war auch cool und so, aber Alicia Keys ist ja auch schon weltbekannt. Aber da sind Welten zwischen den beiden.
Würde ich jetzt auch lieber zu Adele gehen. Ja. Da kenne ich auch mehr Songs.
Aber es war cool. Also Bühnenshow und so, perfekt. Alles, Sonnenuntergang, alles gepasst, nur ich bin das nicht.
Aber ich müsste, wenn du jetzt gesagt hast, so, wir haben jetzt so ein Ticket übrig, dann hätte ich mir gedacht, so,
Nein, dir hätte es auch gefallen.
Ja, aber so, weißt du, ist jetzt nicht so, aber erstmal würde ich mir denken, eigentlich würde ich lieber was anderes machen. Ja. Ich kann das verstehen, also ich bin jetzt auch kein Musikfan in dem Sinn. Ich höre schon natürlich Musik, aber ich kann mich, wir haben doch neulich darüber gesprochen noch, das ist eigentlich eine gute Frage. Ich habe jetzt nicht drüber nachgedacht, fällt mir aber gerade ein. Du hast doch gemeint, dass auch Leute aus Japan, Venezuela, aus
überall
der ganzen Welt herkommen.
Ja.
Also für was würdest du ans andere Ende der Welt fliegen? Also außer, ich meine jetzt nicht, man guckt sich vielleicht mal Japan oder Venezuela an, sondern für ein Event, für eine Person. Also mir würde spontan echt nichts einfallen.
Nein. Also nur klar für Personen aus der Familie?
Ich meine jetzt so starmäßig oder so.
Gar nichts.
Ich meine jetzt nicht irgendwie Notfall oder so, sondern wirklich, dass man sagt, das ist...
Nein, würde ich nicht. Ich nicht. Es gibt kein Szenario, dass ich nach Neuseeland fliege. Für irgendein Event.
Wir können da mal, vielleicht fällt uns bis nächste Woche was ein. Ich tue mich auch schwer.
Also gut, wenn jetzt jemand Tickets für WM-Finale hat und das ist in Neuseeland, dann würde ich drüber nachdenken. Aber nicht mal das wäre sicher, weil das ist so lange, für 90 Minuten.
Ja, ich müsste auch drüber nachdenken erstmal. Ja. Mein erster Reflex wäre auch so, lieber auf der Couch gucken. Oder schön im Biergarten.
Ja. Na, aber nee, das habe ich erlebt, das war sehr schön.
Ich habe am Wochenende noch ein zweites Mal die Platzreife gemacht. Ich habe sie schon. Du hast sie ja abgebrochen, was ich auch verstehen kann. Ich habe es jetzt nochmal gemacht mit der Freundin. Die
du bist ein doppelt so guter Golfspieler.
Nee, eben nicht. Ich konnte sehr gut mit dir mitfühlen. Tatsächlich am ersten Tag, ich habe jetzt schon öfter gespielt. Ja, war jetzt nicht so schwer, hat man dann einen gewissen Vorsprung. Aber am zweiten Tag, das ist eine Sportart, das ist unglaublich, stehst da und du triffst wirklich keinen Ball. Und du weißt dann auch nicht, okay, bin ich jetzt gerade schlecht drauf? Tagesform? Ja, aber was ist die Tagesform? Also woran liegt's?
Nee, du hast noch nicht so oft gespielt, dass du eine Tagesform haben könntest.
Ja, das meine ich, aber so, da, weißt du, dass gar nichts mehr geht. Ja, ja, natürlich ist man noch schlecht, also die Technik ist auch noch nicht da, aber man hat dann doch, also man achtet ja auf gewisse Sachen, weißt du, also ich habe jetzt den Schläger nicht falsch gehalten, weil ich habe das ja bewusst gemacht und wusste da zumindest schon, was ich tue. Dass der Schwung nicht perfekt ist, ist klar, aber trotzdem, dass man sich denkt, bist du irgendwie, hat dich der Blitz jetzt getroffen oder also so völlig unerklärlich. Und dann auch, ich muss zugeben, ich bin auch ein Nervenkasper. Ich glaube, da bist du, deswegen hattest du ja auch noch 10 Minuten dann keinen Bock mehr. Ich bin dann wirklich, dass ich mir denke, komm, leck mich am Arsch, ich schmeiß den Schläger hin, geh nach Hause, ist einfach nichts für mich. Da muss ich mich schon jedes Mal zusammenreißen.
Du hast durchgezogen, du kannst stolz
auf dich sein. Ja, nee, dann ging es auch wieder, am dritten Tag ging es dann wieder sehr gut.
Bei Tiger Woods.
Also um die Nerven zu stärken, muss ich sagen, ist Golf wirklich eine, Tennis auch ganz gut. Tennis ist schon auch eine Sportart, die, das, ich glaube, du spielst nicht so, oder?
Nee, ich will aber anfangen.
Ja, das
Tennisstunden,
ist, Tennis ist halt wirklich schon ein bisschen einfacher als Golf, aber auch eine sehr Wutausbruch-affine Sportart.
Das geht in jedem Sport.
Ja, aber zum Beispiel, so wenn ich jetzt so Tischtennis nehme, weißt du, da fluchst du auch mal, aber trotzdem, da triffst du die Bälle schon, ohne dass du jetzt groß trainierst oder eine große Technik hast. Da ärgert man sich auch mal, aber trotzdem, das ist so Tennis, Golf, das ist schon wirklich, da, teilweise sind da halt Aussetzer dabei. Da kannst du schreien.
Ich zähle auf dich. Road to Los Angeles 2028.
Weißt du, was beeindruckend ist? Ich habe doch letztes Mal erzählt, Goodbye Deutschland, Guilty Pleasure. Und ich habe wirklich eine geniale Folge nochmal gesehen von einem Deutschen, ja, sind ja in der Regel Deutsche, die auswandern aus Deutschland, der ist nach Bulgarien ausgewandert. Also wirklich, ja gut, gibt es vielleicht auch schönere Ziele auf der Welt, kann man machen, also dort, wo er war, da in der Nähe vom Goldstrand. Also das wäre auch so, wenn du jetzt sagst, komm, 2 Wochen spendiere ich dir,
Goldstrand,
nachdem ich die Bilder gesehen habe. Ich sage, nee, lieber nicht, fahr mal lieber schön allein. Also das hat mich jetzt nicht schwer beeindruckt, aber lassen wir mal die Bewertung auf der Seite. Der ist da hingezogen mit seiner Frau. Dann haben sie ja, gut, was smart ist, da kriegst du halt eine Immobilie wirklich im Vergleich natürlich zu Deutschland schon sehr viel Platz, natürlich billig. So gesehen kann man sagen, ja, ist ein smarter Move, aber gut, ich würde da jetzt nicht unbedingt hinwollen. Egal, auf jeden Fall haben sie dann ein Café eröffnet mit einem, da war ein Deutscher vor Ort, mit dem haben sie dann quasi ja, gemeinsam das gemacht. Der kannte sich aus, der konnte auch Bulgarisch, also so gesehen alles ganz gut organisiert. Dann haben sie ein, die Idee, ich weiß jetzt auch nicht, ob die bescheuert oder genial ist, ein Hundecafé, also quasi ein Café für Hundebesitzer, wo man dann auch noch Fressen drin kaufen konnte. Und so. Lassen wir mal die Geschäftsidee außen vor. Also man weiß bei solchen Sachen immer nicht, okay, ist das bescheuert oder am Ende ist es dann so bescheuert, dass es schon wieder gut ist, dass es dann der Brüller wird. Auch egal, denn es kam gar nicht wirklich dazu. Sie haben dann dieses Café fertig gemacht und dann war Tag der Eröffnung und dann wirklich faszinierend, dann waren die komplett am Ende, also mussten sie halt übergeben, waren halt krank und haben halt einfach diese Eröffnung abgeblasen. Kamen dann da an zu dem anderen Geschäftspartner und meinen so, oh, wir können nicht mehr. Und der meint dann so, ja, hier.
Also psychisch krank, also ja, ausgelaugt.
Angeblich auch übergeben und halt erkältet und so, also halt schon auch körperlich angeschlagen. Aber rauchen ging noch, also das finde ich dann immer, da denke ich mir dann immer, okay, das, solange das noch geht.
Vollblutunternehmer.
Und dann denke ich mir, das ist schon stark. Also weißt du, wenn du jetzt Angestellter bist, ist nochmal was anderes. Wenn das dein Ding ist, du wanderst aus in ein anderes Land und ziehst dann da so ein Café hoch und am Tag der Öffnung, ja, es kann einem schlecht gehen, aber trotzdem, das fand ich schon beeindruckend. Und dann meinte der andere, ja, wir haben jetzt lauter die Gäste eingeladen hier. Also, ja, wir können nicht mehr, wir müssen 2 Wochen verschieben. Wir müssen uns ausruhen. Fand ich stark. Und dann war es auch relativ schnell vorbei, also das Projekt war dann wohl gescheitert. Kann ich auch verstehen, wenn ich Geschäftspartner gewesen wäre, die auch gesagt, das wird wahrscheinlich eher nichts.
Mein Beileid. Aber ich wünsche euch alles Gute, also erstmal gute Besserung und vielleicht wird's mal zu einer anderen Zeit etwas.
Ja, das ist schon. Ja, also irgendwie muss man das auch schon bewundern, dass man sagt, ich muss, also ist mein Ding, ist mein.
Ja, es ist eigentlich,
es ist eigentlich
die maximale Machtdemonstration der Freiheit.
Eigentlich schon.
Eigentlich ist es schon sehr, sehr gut. Sollen wir uns ein Beispiel dran nehmen? Thema Beispiel dran nehmen, nicht Beispiel dran nehmen. Ihr habt es im Titel schon gelesen und wir wollen euch nicht zu lange auf die Folter spannen, sonst gibt es wieder den einen oder anderen, der meckert. Wir würden nur über belanglose Dinge sprechen. Wir wollen heute über den Fall Immo-Tommy sprechen, weil er ja ein Influencer-Kollege ist, ungefähr in demselben Bereich, also wie der Name schon sagt, im Immobilienbereich, aber da geht es auch viel ums Thema Investieren. Und da sind ein paar nicht so schöne Sachen vorgefallen. Du hast dich ein bisschen reingelesen. Vielleicht willst du noch mal ganz kurz einmal erklären, was da passiert ist für jemanden, der es nicht mitbekommen hat.
Ganz wichtig, vielleicht noch vorab zwei, drei Dinge, die man sagen muss, sagen sollte. Also es gilt natürlich erstmal die Unschuldsvermutung. Das ist ganz klar. Wir beziehen uns jetzt auf die Recherchen von Spiegel und NDR. Und er hat auch mittlerweile schon ein eigenes Statement rausgegeben. Ich glaube, das war auch ganz gut, erstmal zu warten. Er hat das ja auch kritisiert in diesem Statement. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Es ist klar, wenn dann natürlich sowas kommt, so eine Bombe, und da schon ja recherchiert wurde über Monate, dann ist zumindest ja mal liegt der Verdacht nahe, dass da ein bisschen was dran ist, dass sich dann andere Personen dazu äußern. Ich finde das jetzt nicht verwerflich. Die Frage ist immer, wie äußert man sich? Wir haben jetzt ja erstmal abgewartet.
Ich finde
ein Statement abgegeben.
Ich finde es fair, wenn man noch wartet, bis der Beschuldigte auch die Chance hat, sich dazu zu äußern.
Genau, das finde ich auch gut. Und dass man auch, wie gesagt, niveauvoll und vorsichtig damit umgeht und nicht sagt, hier, Betrüger und sonst was. Also ich glaube, man muss dann die Kirche im Dorf lassen, was er auch gesagt hat. Und da muss man auch mal sagen, das ist schon Wahnsinn, wie dann die Leute da mal draufspringen. Also man hat das Gefühl, die haben lange drauf gewartet, um dann nur von der Kette gelassen zu werden. Und er hat ja auch berichtet von Morddrohungen, also gegen ihn, gegen die Familie und so. Das sind alles Sachen, das ist schon verrückt.
Lasst das bitte sein. Also ich weiß, ihr seid vernünftig, ihr macht das eh nicht. Lasst das bitte sein, wie du gesagt hast. Und dann steigt Mario kurz ein, was da vorgefallen sein soll. Unschuldsvermutung gilt für jeden. Es ist ein großes Privileg, dass wir das haben. Und das gilt für jeden, auch wenn ich diese Person vielleicht mag oder nicht mag. Viele Leute pochen ja immer darauf, dass es die gibt, wenn jemand auf der Anklagebank ist, der sie vielleicht selber sind oder den sie mögen, und vergessen es gerne mal, wenn jemand auf der Anklagebank ist, den sie nicht mögen. Nein, sie gilt für alle Leute, egal wie stark die Indizienlast etc. ist. Erstmal ist Unschuldsvermutung, und das Gericht soll am Ende klären, was vorgefallen ist. Und er ist ja nicht Olaf Scholz oder ein anderer Politiker, sondern er ist ein normaler Bürger. Er ist sogar ein Influencer, und eins könnt ihr mir, glaube ich, glauben, dass wenn ein Influencer auf der Anklagebank sitzt, dann wird gerne auch mal ein Exempel statuiert, was bei vielleicht politischen Amtsinhabern nicht der Fall ist. Aber das nur am Rand. Bitte.
Und das ist auch noch wichtig, warum sprechen wir drüber? Da war ja auch der Vorwurf, ja, klick geil. Und ich meine, wir sprechen natürlich auch drüber, weil wir in gewisser Weise betroffen sind. Betroffen ist jetzt ein großes Wort, aber wir sind natürlich in einem ähnlichen Bereich unterwegs, und deswegen, glaube ich, ist es auch schon gut, sich mal so etwas zu äußern und auch mal, ja, sich, ich will nicht sagen, dass wir uns abgrenzen wollen, aber ich glaube, man muss schon mal gewisse Dinge ansprechen.
Ja, es ist wichtig.
Wie man Dinge machen sollte, wie man sie nicht machen sollte. Und was man auch noch sagen muss, wir kennen uns, Tommy, solltest du das sehen oder hören, wir kennen uns nicht persönlich, wir hatten mal per Instagram Kontakt, das ist ja in der Influencer-Szene normal, dass man sich quasi kennt, dass man weiß, wer der andere ist, und dass man sich vielleicht auch mal, wie gesagt, dass man losen Kontakt hat, aber wir kennen uns persönlich nicht, und wir hatten jetzt auch keinen intensiven Kontakt. Das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, und ich muss sagen, er ist ein sympathischer Kerl, also was ich so von ihm mitbekomme. Ich habe es aber jetzt auch nie eingehender verfolgt. Was macht Immo-Tommy? Also er ist gut den Followern nach und nach eigenen Angaben der größte Immobilien-Influencer Europas. Er hat brutale Reichweite, er wurde auch bei vielen gefeatured, muss man sagen. Er war im Handelsblatt, er war auch Ambassador, Markengesicht von ImmoScout24, ja. Also schon wirklich sehr präsent, sehr erfolgreich. Ich glaube, da, auch wenn es vielleicht dem einen oder anderen nicht passt, kann man das nicht anders sagen. Und er hat ein Geschäftsmodell, er wirbt ja auch zum Beispiel bei Instagram vom Angestellten in 2 Jahren, wenn ich es richtig im Kopf habe, zum Immobilienmillionär. Und will das anderen zugänglich machen, das Investieren in Immobilien. Und da haben sich jetzt wohl einige gemeldet. Da gibt es ja so ein Rundum-Sorglos-Paket quasi. Man kann sich in eine Liste eintragen und dann kann man eine Immobilie kaufen und dann wird sich da um alles gekümmert. Und da haben sich jetzt wohl einige gemeldet, die nicht so zufrieden waren. Recherche von Spiegel und NDR. Ich kann das mal kurz am besten vorlesen, um das möglichst gut wiederzugeben. Also hier nochmal, möchte man eine Immobilie kaufen? Quellen verlinken wir euch natürlich unter diesem Video bzw. Podcast. Möchte man eine Immobilie kaufen, trägt man sich über Social Media in eine Liste für Interessenten ein. Anschließend meldet sich ein Vertriebsmitarbeiter mit mehreren Angeboten. Also das ist das, was ich gerade schon erklärt habe. Und dann geht's eben weiter. Dann ist schon alles organisiert mit Notar. Dann natürlich Bank für die Finanzierung. Also alles, was dazu gehört. Und da fängt's schon mal an bei den Berichten, dass es ein bisschen kritischer wird, zum Beispiel bei den Exposés, dass die mangelhaft sein sollen, nicht alle nötigen Informationen. Und dann wird's ein bisschen, ja, schwieriger schon, undurchsichtiger. Zum Beispiel geht es um Provisionen. Also hier mal ein Beispiel. Eine Immobilie wurde, wie berichtet wird, für 166.000 Euro verkauft. Davon gingen laut Vertrag 49.000 Euro an Primorac, also an Immotommy. Bei einem anderen Haus betrug der Kaufpreis rund 550.000 Euro. Primorac erhielt 90.000 Euro.
Also das sind exorbitant hohe Provisionen.
Genau, und die Kritik ist auch, welche Gegenleistung der Influencer dafür bringt, ist in den Verträgen nicht festgehalten und die Kunden werden über den Zweck der Zahlungen nicht aufgeklärt. Also die Provisionen sind hoch und auf Deutsch weiß man dann nicht genau wofür. Aber wir sind da jetzt auch schon mal bei einem wichtigen Punkt. Wir müssen, glaube ich, heute auch, wir müssen aufpassen, dass man das jetzt nicht umdreht, aber wir müssen auch mal über Eigenverantwortung sprechen. Denn zum Beispiel habe ich auch Kommentare gelesen, das klingt jetzt bescheuert, aber irgendwie stimmt es auch, wenn Leute das bereit sind zu zahlen, ist es dann Betrug? Ist es Betrug, wenn Leute, weiß ich nicht, für eine Luxushandtasche 10.000 Euro zahlen, die in der Herstellung vielleicht, sagen wir, ist jetzt Beispiel 200 Euro kostet? Also ich glaube, da werden wir gleich noch drüber sprechen. Komm, dann geht es noch weiter mit den Vorwürfen, also dass die Immobilien dann, wir sprechen jetzt von teilweise, also es ist jetzt nicht auch ganz wichtig, es haben sich wohl dann noch ein paar mehr Leute jetzt gemeldet, aber es ist jetzt nicht so, dass es bei allem so ist, auch ganz wichtig, die Immobilien in nicht optimalem Zustand sind, um es mal freundlich zu sagen, dann auch noch
kann man schon sagen, in einem katastrophalen Zustand.
Ja, in einem schlechten Zustand. Dann auch bei der Finanzierung, hier, ich lese auch mal wieder vor, aber nicht nur bei den Kaufpreisen an sich gibt es Ungereimtheiten. Das ist auch noch ein Problem, dass zum Beispiel dann eine Immobilie viel teurer verkauft wurde. Also auch bei den Kaufpreisen zum Beispiel hier, halbes Jahr davor hat die Immobilie 266.000 gekostet und dann waren es 300.000 Euro mehr, ein halbes Jahr. Also das ist dann schon ein
300.000 mehr?
Ja, also das sind dann schon sportliche Sprünge. Und bei der Finanzierung hier, auch bei der Finanzierung tappen die Käufer in die Falle. Diese wirkt auf den ersten Blick lukrativ. Meist handelt es sich um eine Kombination aus Kredit- und Bausparvertrag mit Laufzeiten von 20 Jahren oder mehr. Erst auf den zweiten Blick fällt dann auf, quasi stellt sich heraus, dass die vermeintlich günstigen Raten ein Problem sind, weil der Kredit gar nicht getilgt wird, sondern die Käufer nur die Zinsen abbezahlen. Der Kredit wird also nicht kleiner. Das ist der Vorwurf. Da stecken jetzt wohl auch dann Banken mit drin. Und zwar die Recherchen haben hier ergeben, dass beteiligt sind Volksbank Konstanz und die Schwäbisch Hall. Die haben bisher aber Stellungnahmen abgelehnt. Und ein Verbraucheranwalt, Herr, hat die Verträge auch als katastrophal bezeichnet. Also da haben wir dann die Probleme. Also Preise zu hoch, Provisionen zu hoch, man weiß nicht genau wofür. Finanzierung kritisch.
Das riecht dann, also
Immobilien in schlechtem Zustand, das ist jetzt mal so, sind die Kernvorwürfe.
Das riecht natürlich dann schon sehr nach Betrug. Sollte sich das bewahrheiten, wenn Immobilien deutlich teurer verkauft werden, wenn die Provisionen intransparent sind und derart hoch sind, was nicht marktüblich ist. Provisionen grundsätzlich im Immobiliengeschäft sind jetzt nichts Außergewöhnliches, aber in der Höhe. Und das mit den Krediten, dass quasi nur die Zinsen getilgt werden, ist halt auch eher unüblich. Und das sind natürlich schon sehr, sehr schwere Vorwürfe. Und ich gehe auch davon aus, dass wenn der Spiegel und der NDR mit sowas an die Öffentlichkeit gehen, dann werden die auch genug Beweise dafür haben, dass da was zumindest dran ist. So. Immotommy ist ja jetzt, hat dann erstmal 3 Tage nichts gesagt, ist dann an die Öffentlichkeit gegangen und hat ein Statement gemacht. Ich glaube, das kann man relativ schnell zusammenfassen. Er hat gesagt, Leute, ich habe über 500 Deals gemacht, glaube ich, und jetzt picken die sich 8 Kunden raus, die unzufrieden sind.
Und hat dann auch zufriedene Beispiele gezeigt.
Ja.
Ich glaube, 17 Vertriebsmitarbeiter hat so. Er.
Und er sagt,
eigenen Angaben.
Er wurde natürlich relativ schnell irgendwann erfolgreich und er hat irgendwann, das interpretiere ich daraus, hat auch den Überblick verloren. Ja, dann sowas nimmt auch eine Eigendynamik, kann das annehmen. Und er hatte nicht mehr den kompletten Überblick. Dann sind auch Dinge passiert, die nicht gut waren. Und er sagt selber, er möchte sich jetzt gesund schrumpfen.
Wo gehobelt wird, da fallen Späne, so. Hat er gesagt.
Er hat jetzt zu den einzelnen Anschuldigungen, hat er jetzt relativ wenig gesagt, sondern einfach nur grundsätzlich gesagt, hey Leute, ich habe super viele Deals gemacht, da ist was schiefgelaufen. So.
Er hat aber auch gesagt, man hat sich von Leuten getrennt, also muss ja offenbar was schiefgelaufen sein.
So, ja.
Also zumindest kann man das so schlussfolgern.
Ich möchte nicht zu sehr jetzt auf den Fall eingehen, das sollen andere machen. So. Du hast es gerade ganz kurz einmal angesprochen und das geht ja für alle Finfluencer und immer wenn ihr Finfluencer konsumiert etc. Ich frage mich, und das schreibt Christian W. Röhl auch in einem Tweet oder auf X, schreibt er auch, was ihm zu kurz kommt in der ganzen Sache ist, dass den Käufern, den Geschädigten, einfach, dass die Eigenverantwortung scheinbar komplett fehlt.
Also manche Besichtigungen waren ja nachdem so, die Immobilie gekauft wurde.
Er hat hier was, ich lese das kurz vor, er hat das ja auch aus dem Spiegelartikel. Also ich lese kurz vor. Von da an sei alles schnell gegangen. Der Vertriebler bot die Wohnung in Tuttlingen an. Das Exposé, eine Seite mit Foto des Hauses. Eine Seite mit Foto, ohne Kaufpreis, ohne Zimmerzahl. Als Ansprechpartner wurde Tommy Primoratsch mit Adresse und Handynummer genannt. Damit gab, ich sage den Namen, weil es hier auch drin, damit gab Sarah Jovanov sich zufrieden. Erst an jenem Tag, an dem das Paar den Kaufvertrag unterzeichnete, besichtigte es die Wohnung. Das Haus war noch unfertig, Wände zwischen den Wohnungen offen. Uns erschien das machbar und die Lage des Objekts attraktiv, sagt Sarah Jovanov. Erst nach dem Termin beim Notar ging sie mit dem Immo-Tommy-Berater zur Volksbank. Also so viele Dinge, wo ich als Käufer, wo alle Alarmsignale klingeln müssen, da muss man sich mal fragen, wer kauft eine Immobilie, wenn er nur eine Seite Exposé sieht, ohne Kaufpreis, ohne Zimmeranzahl. Und ich sage einfach, okay, einen beachtlichen Anteil meines Vermögens, wofür ich auch einen Kredit aufnehme, den gebe ich dir jetzt und ich hoffe einfach Daumen drücken, dass das klappt. Das ist schwerst fahrlässig. Ich möchte nicht jetzt Täter-Opfer-Umkehr machen.
Nee, aber darum geht's auch nicht. Aber trotzdem, es ist, wie du sagst, es ist schwer fahrlässig. Anders kann man es nicht sagen.
So.
Ja.
Das, also, ja, wenn er das getan hat, natürlich, das geht nicht.
Ein wichtiger Einwand, was man, glaube ich, auch noch berücksichtigen muss zur Fahrlässigkeit. Leute, ihr müsst euch immer bei einer Sache im Klaren sein. Es gibt ja zwei andere Sachen von Betrug, bei der zum Beispiel, ist jetzt nur eine These, bei der zum Beispiel jetzt ein Influencer wie Immo-Tommy oder sonst wer vielleicht nicht mal schuld ist. Erstes Problem ist, es gibt mittlerweile, das war jetzt in diesem Fall nicht der Fall, es gibt mittlerweile verdammt viele Fakes. Ich sehe die jeden Tag selber. Es ist von Finanzfluss, von Dirk Müller, von mir gibt's Fakes, von jedem. Es gibt von jedem Finfluencer mittlerweile 10.000 Fake-Accounts. Das kann schon mal sein, dass ihr, wenn ihr irgendwo angeschrieben werdet, irgendwas per WhatsApp, sonst was, im Zweifel ist das nicht der echte Influencer. Das ist Nummer eins. Und was jetzt hier auch vorgefallen sein kann, wenn ich mit so vielen Leuten zusammenarbeite, er hat das selber gesagt, People's Business, du weißt ja dann auch irgendwann gar nicht mehr, ist da vielleicht ein anderer dabei, der betrogen hat und er wusste vielleicht nichts davon. Ist ja auch noch eine Möglichkeit. Also man muss da doppelt und dreifach vorsichtig sein, weil solche Dinge, du hast es gerade schon gesagt, die verselbstständigen sich dann. Dann habe ich hier 10 Mitarbeiter und die haben wieder Mitarbeiter. Also das ist schwer zu kontrollieren natürlich irgendwann. Und da weiß ich dann auch nicht, wer steckt sich hier nochmal was in die Tasche und wer ist halt vielleicht hier unsauber. Also das ist ja auch ein Problem. Du weißt ja auch nicht, wo dann da nochmal auf dem Weg sozusagen zwischendurch beschissen wird.
Genau.
Vielleicht.
Ohne ihn jetzt in Schutz zu nehmen, das ist jetzt nur ein Gefühl von den Dingen, die dort vorgeworfen wurden und von den Zeugen und von den Beweisen, die Spiegel und NDR liefern, glaube ich, wurde da echt großer Bockmist verzapft und da wurde sich auch bereichert. Aber gut, das ist nur das, was ich jetzt glaube. Für euch, wir sind in einem Bereich, Finfluencer, wo es ums Geld geht, hört ja die Freundschaft auf, wo das Einzige und unabhängig davon, ob sich das jetzt bewahrheitet oder nicht, das darf man nicht vergessen, das Vertrauen in Immo-Tommy, das ist ja weg. Also es wird super schwer werden für ihn, glaube ich, danach nochmal auf die Beine zu kommen. Egal, ob sich das jetzt bewahrheitet oder nicht. Was wir machen im Bereich Finfluencer, ja, im Bereich Finanzen, wir leben und sterben mit dem Vertrauen, das ihr uns gibt. Wenn wir nicht mehr vertrauenswürdig sind, dann können wir es lassen. So. Und uns ist das auch immer ganz, ganz wichtig, dass ihr uns vertrauen könnt. Macht man trotzdem manchmal einen Fehler? Natürlich macht man manchmal
Fehler. Fehler machen wir alle, klar. Aber man muss dann, die Frage ist, glaube ich mal, ob man die Verantwortung dafür trägt.
Ist jeder zufrieden, der jemals mit uns irgendwie geschäftlich zu tun hatte? Nein. Wir hatten unzählige Kunden, unzählige Werbepartner und sonst was, dass es auch mal zu unterschiedlichen Ansichten kommt. Das ist vollkommen normal. Das gehört einfach dazu.
Aber
das
ist ja kein Betrug.
Nein.
Das ist einfach.
Nein. So. Aber die Leute können sich ja beschweren. So. Und das kann man ja auch öffentlichkeitswirksam machen. So. Dass sowas vorkommen kann, ist normal. Das ist wie wenn du ein Restaurant hast und du bist bei Google und da wird immer einer sein, der auch mal einen Stern gibt, weil Suppe war versalzen oder dein Kellner hat einen schlechten Tag. Das passiert. So. Wie könnt ihr jetzt sicher gehen oder was sind so Anzeichen, ob es seriös ist oder nicht? Ihr wisst es, ihr seid ja nicht komplett dumm. Wenn euch jemand schnell irgendwas verspricht, schnell reich oder sonst was, immer schon schwierig. Aber, und da habe ich mich an das Gespräch mit dem Dominik Roth, mit dem Headhunter unterhalten, den wir auch mal hier im Talk hatten. Er sagt, es gibt eine Kenngröße, das mit Abstand das Wichtigste ist, wenn es darum geht, Vorstände zu besetzen. Und das ist nicht irgendwelche Zertifikate und sonst was. Das ist eine Sache, das ist der Track Record. Und wichtig, der Track Record hat auch nichts mit der Followeranzahl zu tun. Viele setzen Followeranzahl mit Kompetenz gleich. Ja. Was völliger Schwachsinn ist.
Natürlich. Ich meine, die Follower, das will ich jetzt nicht unterstellen, aber die Follower können theoretisch auch immer gekauft sein. Das muss also nie von der Followerzahl blenden lassen.
Ich kann 1 Million Follower haben zu einem Thema, aber ich bin deswegen trotzdem kein Experte. So. Der Track Record einer Person ist elementar wichtig. Jetzt können wir sagen, Mario war über 10 Jahre Finanzjournalist, überregional. So, ich war, weiß ich nicht, 6 Jahre in dem Bereich. So, wir sind so groß geworden, unsere Karriere. Und jetzt bei Immotommy zum Beispiel, wenn man mal guckt, nur es reicht ja schon ein Wikipedia-Eintrag. Es ist nicht dokumentiert, dass er wirklich eine History mit dem Bereich Immobilien hat. Er hatte ja damals irgendwie eine Seite Mein Stuttgart oder so, wo er über Attraktionen in Stuttgart berichtet hat. Und dann irgendwann heißt es, 2016 hat er dann sich Immotommy genannt und hat zum Bereich Immobilien Content gemacht.
Ich glaube, 2020 ging es dann los so mit
TikTok. Und auch investiert. Und da gab es auch immer Leute, die gesagt haben, die Aussagen, die er trifft, was er so an Immobilien hat und so, das kann nicht stimmen. So, das möchte ich jetzt gar nicht bewerten, aber wir haben keinen Einblick. Es gibt keinen Track Record, weil es nicht belegbar ist. So, er hat irgendwann einfach gesagt, ich mache jetzt Immobilien-Content und das war's. Aber das macht dich bei weitem zum keinen Experten. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Wenn ihr Influencer habt, Leute habt, denen ihr vertraut, auf Social Media, sonst was, schaut euch mal an, was die so gemacht haben. Ernsthaft. Das ist so das Erste. Das heißt nicht, dass es trotzdem ein toller Influencer sein kann, wenn er vielleicht das einfach nur als Hobby macht oder sonst was. Aber dann dort Geld zu investieren, das ist nochmal eine ganz, ganz andere Geschichte.
Und generell, ich glaube jetzt unabhängig von dem Thema oder von nicht von dem Thema, von der Person, Immobilien kaufen ist halt nochmal was anderes, als jetzt einen ETF-Sparplan anzulegen. Also das ist schon ein Unterschied. Jetzt wird der ein oder andere Immobilienfan sagen, ja, hier, das ist ja, Immobilien sind viel lukrativer. Das mag sein, aber ich habe ja auch schon mit sehr vielen Immobilienexperten, Investoren gesprochen. Natürlich in der Theorie, wenn ich mich auskenne, wenn ich die richtigen Immobilien kaufe, wenn ich richtig finanziere, wenn ich alles richtig mache, dann ist das natürlich eine geniale Sache. Wenn, ich meine, gut, kann man auch sagen, wenn ich die richtigen Aktien kaufe, aber wenn ich einfach einen ETF-Sparplan anlege und den 50 Jahre laufen lasse, dann wird da im Zweifel nicht viel schief gehen. Und da kann ich jetzt auch nicht betrogen werden, da, ja, wie gesagt, das ist ein transparentes Geschäft, da ist ein liquider Markt, da kann mich so gesehen keiner über den Tisch ziehen. Da kann ich natürlich eine schlechte Wertentwicklung haben, da kann ich einen Crash haben, wie auch immer, aber da kann mich keiner bescheißen. Außer ich schreibe mit jemandem bei WhatsApp, der mir jetzt hier irgendwie seinen Trading-Bot empfiehlt und ich überweise dem dann irgendwas. Das sollte man bitte nicht machen. Aber wenn ich jetzt ganz normal bei irgendeinem Broker Aktien, ETFs kaufe, dann ist die Betrugsgefahr, ja, wir sagen, nahe null. Also außer ich stecke natürlich alles in eine Aktie, klar. Aber das ist wieder, das glaube ich, haben wir schon oft genug erwähnt. Immobilien ist halt einfach eine ganz andere Baustelle.
Mich macht es so ernsthaft traurig, weil es wieder mal ein Schlag für unsere gesamte Branche ist. Wir sind ja generell immer auf dem Zettel von allen klassischen Finanzdienstleistern. Bei Immotommy ist es jetzt von allen klassischen irgendwie Sparkassen oder sonst was. Natürlich haben die einen Hals auf Influencer, weil man das Geschäft streitig macht.
Spiegel wahrscheinlich auch.
So, Spiegel, NDR haben auch einen Hals auf alle, die in den neuen Medien erfolgreich sind, weil die Reichweite wegnimmt. Das ist einfach so. Also als Influencer, man macht sich keine Freunde in den etablierten Branchen.
Klar.
So, es sei denn, man arbeitet für die. Ansonsten ist es halt immer schwierig, wenn man halbwegs unabhängig ist. Und das ist jetzt mal wieder so ein, das ist wie Wasser auf den Mühlen. Und es ist auch Wasser auf den Mühlen von den geistigen Überfliegern, die im Internet halt eh immer alles kritisieren und eh immer nörgeln und einem eh immer alles unterstellen. Und das merkt man halt. Und das färbt im Zweifel ab. Und deshalb, das werden die wenigsten sehen, aber das geht irgendwie an alle Influencer-Kollegen. Das Einzige, was ihr habt, ist das Vertrauen eurer Community. Also da sehe ich so oft, dass das gar nicht irgendwie gewertschätzt wird. Ich sage jetzt nicht, dass ihr fehlerfrei durchs Leben und ich sage auch nicht, dass ihr moralisch jetzt Mutter Teresa sein müsst. Ja, wir alle müssen Geld verdienen, das ist ja in Ordnung, wir sind da ja auch super transparent. Aber wenn ihr was macht, dann macht es doch bitte vernünftig und nachhaltig. Weil ihr schadet nicht nur euch, ihr schadet allen damit. Und wir sind immer auf dem Radar. Wir sind auch von allen auf dem Radar.
Ja, und wir müssen, also klar, man kann immer alles schlecht machen, aber ich frage mich schon, warum sollte man das machen? Es ist halt hochgradig gefährlich, genauso wie wir zum Beispiel jede Werbung kennzeichnen. Da steht dann eben dick Werbung.
Wird auch nicht immer gemacht.
Wird nicht immer gemacht. Also das haben wir auch schon mal besprochen. Bei manchen Sachen, ich will nicht ins Detail gehen, fragt man sich schon, ob der Content unbezahlt sein kann, weil man sich halt fragt, wie kann das nur ansatzweise, ja, wie sagt man, wie kann sich das Geschäft nur ansatzweise tragen? Aber gut, wir sind hier nicht die Richter. Wir können nur dafür sorgen, dass wir selber alles anständig machen. Und wenn wir für etwas bezahlt werden, dann wird das gekennzeichnet. Alles andere ist sonst eine Sauerei. Und vor allem, du kriegst ja auch Probleme. Das ist ja nicht nur, dass es moralisch eine Sauerei ist, sondern du kannst dafür ja auch wirklich richtige Probleme kriegen.
Und wenn es...
Das kann auch richtig teuer werden.
Und wenn sich die Vorwürfe bewahrheiten sollten, hoffe ich das auch. Wenn. So. Wichtig für euch. Was ist wichtig? Track Record hatten wir. Wie groß sind die Versprechen? Immer ein gutes Indiz. Und wird häufig vergessen, hat der oder die Influencerin immer eine Antwort. Wenn das der Fall ist, sehr schlecht. Sehr schlecht. Ihr wisst gar nicht, wie viele Mails wir tagtäglich kriegen mit Fragen zu Einzelaktien, zu sonst welchen Tipps, die wir geben können. Und wir konsequent blocken wir das ab, weil wir keine Anlageberatung machen. Auch das ist jetzt keine Anlageberatung. Zum einen. Und zum anderen, weil wir auch gar nicht immer einen geistreichen Kommentar geben können. Wenn wir eine Mail bekommen, da heißt es, was haltet ihr von der Sandgrube in Chile, WKN, sonst was?
Wir haben nicht zu jeder Aktie auf der Welt eine fundamentale Analyse parat.
So, dann wäre es von uns absolut vermessen zu sagen, ach ja, super. Nein, sowas machen wir nicht. Ein ich weiß es nicht ist manchmal das Kompetenteste, was man sagen kann. In den meisten Fällen sogar. So, und das sind so drei Indizien vielleicht für euch, wie ihr feststellen könnt, ob das von einem Influencer, nicht nur von einem Influencer, von generell, von jemandem, der euch etwas verkaufen möchte oder der ein Produkt hat, ob das für euch etwas ist.
Und ich glaube auch, die Transparenz ist wichtig. Also, was zahle ich, was bekomme ich dafür? Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Da scheint es ja auch Probleme gegeben zu haben, denn wenn ich für irgendwas 50.000 Euro, oder es ist ja völlig wurscht, ob jetzt die Provision 5, 10, 50 oder 500.000 sind, die Frage ist ja, was ist mein Gegenwert und was ist die erbrachte Leistung? Das ist ja, glaube ich, auch wichtig. Und wenn jetzt jemand Produkte hat, dann ist, glaube ich, wichtig, okay, was kostet das? Auch theoretisch gibt es irgendwelche versteckten Kosten, das ist ja wichtig. Nein, darf es nicht geben, ich muss wissen hier, das kostet es und das bekomme ich. Und wenn da irgendwas nicht zusammenpasst, dann ist es natürlich auch schon sehr, sehr schwierig. Was man auch noch sagen muss, ich fand es gut, dass er ein Statement gegeben hat. Ich fand es auch authentisch, was mir aber irgendwie ein bisschen Bauchschmerzen bereitet hat. Dieses, ja, wo gehobelt wird, da fallen Späne, das ist ein People's Business, das ist normal, dass da Fehler passieren. Ja, das ist richtig, aber ich muss ja trotzdem die Verantwortung übernehmen. Ich kann ja nicht, also wir sind jetzt auch Unternehmer, wir haben Mitarbeiter und ich kann ja jetzt auch nicht sagen, dann in 10 Jahren, wenn jetzt irgendwelche Skandale passieren, kann ich sagen, ja, das ist mir halt über den Kopf gewachsen und ich wusste dann auch nicht mehr, was die alle machen. Also wenn ich der Chef bin, wenn ich das Gesicht bin, wenn ich die Marke bin, wie auch immer, dann muss ich auch die Verantwortung tragen. Und das ist für uns auch wichtig. Wir müssen natürlich auch gucken, wenn wir mit Leuten zusammenarbeiten, sind die vertrauenswürdig? Was machen die? Weil ich meine, ich kann nicht einfach irgendwelche Leute anstellen, die irgendwas machen lassen und dann danach sagen, oh, das ist aber jetzt blöd. Da muss man, finde ich, schon die Verantwortung tragen. Und dass sich manche Dinge verselbstständigen, dass die sehr schnell gehen, ja, das verstehe ich. Aber das schützt jetzt auch nicht vor Fehlleistung.
Ja, das ist so. Damit habe ich eigentlich alles gesagt, was ich zu der Sache sagen möchte. Keine Täter-Opfer-Umkehr. Ich hoffe, dass, wenn sich bewahrheitet, bestraft wird. Aber Leute, am Ende ist jeder für sich selbst verantwortlich und keiner wurde gezwungen, Deals einzugehen. Niemand. Ja, vielleicht liegt eine Täuschung vor. Aber schaut euch bitte ganz genau an im Internet, nicht nur im Internet generell, wer vor euch ist und was es für ein Produkt ist.
Und Finfluencer ist nicht gleich Finfluencer. Ich finde diese Ausdrücke, ich kann es sowieso schon nicht mehr hören. Das ist ja auch so, am Anfang war es vielleicht noch ganz cool. Mittlerweile ist es ja fast schon eher negativer Stempel, weil natürlich alles immer in einen Topf geworfen wird. Und ich glaube, von A bis Z sind die Unterschiede sehr, sehr groß, auch wenn der gleiche Stempel dann oft draufklebt. Und ich glaube, Finfluencer sind, wenn wir jetzt mal von den Seriösen ausgehen, wichtiger denn je. Denn wir sehen ja, dass Finanzbildung verdammt, verdammt wichtig ist. Weil, ich sage jetzt mal, wenn jemand finanziell gebildet ist, dann kauft er keine Immobilie, die er vorher nicht gesehen hat. Wir haben uns da auch davor drüber unterhalten. Man muss sich ja mal vorstellen, ich kaufe jetzt eine Immobilie, egal von wem und wo, bevor ich die gesehen habe. Ich weiß ja nicht mal, ob die existiert.
Ja, dann geh ins Casino, da hast du mehr Spaß.
Ja, also das sind so Sachen, wo man sich, da frage ich mich wirklich, was reitet so einen Menschen, sowas zu machen?
Das Problem ist ja, jetzt im Bereich Aktien, ja, dann ein Mensch, der das jetzt mitbekommt und in Aktien investiert hätte, der sieht das jetzt, Finfluencer XY hat vielleicht betrogen, nee, scheiß, okay, dann gehe ich doch zur Sparkasse. Und dann kriegt er da so einen DK-Immobilienfonds angedreht. Oder viel zu teure aktive Fonds. So, das ist dann die Alternative. Und das tut dann ja weh. Deshalb ist es ja wichtig, dass es Finfluencer gibt, auch wenn du den Begriff nicht magst, und dass sie qualitativ hochwertige Arbeit leisten, damit auch das nicht passiert. Weil das, was die Sparkasse macht, ist zwar kein Betrug, das ist aber für mich, da bin ich ganz ehrlich, das ist ja auch ein Provisionsgeschäft. Darf man nicht vergessen, in den meisten Fällen. Das ist für mich moralisch höchstgradig verwerflich. Es ist nicht strafrechtlich relevant. Es ist für mich höchstgradig moralisch verwerflich, was dort passiert. Und dagegen kämpfen wir auch an.
Ja, also wenn man es jetzt mal ganz extrem ausdrückt, die Frage ist mal, was ist Betrug? Also das ist tatsächlich, finde ich, schwer zu definieren. Wenn ich jetzt mal ganz böse bin, ich habe einen Fonds oder eine Bank oder was auch immer, die bieten mir, die machen quasi Index-Sampling, die bauen mir mehr oder weniger, bauen mir die ein ETF nach, ein MSCI World oder was, und verlangen aber 2, 3, 4, 5% für im Endeffekt dieselbe Leistung, wie jetzt, wenn ich jetzt ein MSCI World kaufe. Hör mal. Ist das Betrug? Ist es kein Betrug?
In einem normalen Markt.
Ist es Abzocke?
In einem normalen Markt wäre es dumm, weil du hättest keinen Kunden.
Ja, eigentlich nicht, aber es scheint ja doch bei dem einen oder anderen noch zu funktionieren. Also die Frage müsst ihr euch mal stellen, was bekommt ihr für euer Geld? Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und was mir auch noch eingefallen ist bei der Vorbereitung, wenn wir schon mal einen Schritt weiterdenken, das Thema Betrug, Finfluencer, wie wird das denn jetzt weitergehen mit dem Thema KI? Also es gibt ja jetzt schon so KI-Persönlichkeiten, sieht man immer mehr, dass jetzt so KI-Persönlichkeiten kommen. Also wie wird das, wenn in Zukunft, wenn ich gar keine Menschen mehr brauche, sondern ich baue mir KI-Persönlichkeiten auf und die betrügen dann. Und dann sitze ich halt vielleicht auf den Bahamas und dann fließt da das Geld hin, bis es auffliegt und dann, oder was weiß ich was, ja. Du weißt, was ich meine. Also was dann auch, wo auch viele Leute oder einige wahrscheinlich drauf reinfallen werden, weil das wird halt, das ist ja heute schon täuschend echt, das wird besser werden. Also das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig schon mal für die Zukunft, wirklich super kritisch sein.
Ja, ich bin stark gegen Regularien, das wisst ihr ja. Ich bin nur für eine Sache sehr, sehr stark. Wir brauchen ein digitales, weltweites Wasserzeichen für KI-generierte Inhalte. Weil das wird immer mehr.
Ja, das ist ein Problem.
Das wird auch. Und es hat theoretisch das Potenzial, einen dritten Weltkrieg auszulösen, wenn ich jetzt ganz extrem denke. Weil irgendwie dann der Avatar von Putin irgendwas sagt, was wir vielleicht nicht mögen oder andersrum. Das klingt jetzt vielleicht super bescheuert für den einen oder anderen, aber ich sehe da wirklich eine Gefahr. Wir brauchen ein Wasserzeichen für KI, was irgendwie in den KIs so drin ist, verpflichtend, dass wenn ein Inhalt erstellt wird, dass man das sehen kann.
Und was mir auch noch ganz wichtig ist, da sind wir jetzt vielleicht auch auf der Metaebene bei anderen Themen, was ich nicht verstehe, ich bin kein Jurist und kein Experte, trotzdem mit gesundem Menschenverstand verstehe ich es nicht, weil wir diskutieren dann immer über, oh, man muss jetzt hier, wie du sagst, Regularien, das verbieten, das verbieten, das verbieten. warum denkt man nicht anders? Warum bestrafe ich, wenn etwas schiefläuft, wenn Leute sich daneben benehmen? Warum bestrafe ich nicht extrem hart? Ich sag's mal, wenn einer falsch spielt, wenn der dann wirklich maximal hart bestraft wird, dann brauche ich vorher auch nicht so viele Regeln aufstellen. Jetzt haben wir gerade diese hitzige Debatte mit Messerlängen, mit immer mehr Vorfälle. Dann wird die Klingenlänge von 12 auf 6 halbiert, oder von 11 auf 6. Dann liest man aber ständig, dass Leute mit 34 Straftaten irgendwie jemanden abstechen können, frei rumlaufen. Ich frage mich, und da frage ich mich, ich weiß es nicht, vielleicht kann es irgendjemand beantworten. Ich frage mich, wenn jemand 34 Straftaten begeht und dabei nicht nur 34 Mal ein Kaugummi geklaut, warum läuft der noch frei rum? Das ist genau dasselbe Beispiel. Also, das versteht doch kein vernünftiger Mensch.
Ich glaube, dass wir durch die Reduzierung der zugelassenen Klingenlänge von 11 auf 6 Zentimeter das Problem in Deutschland gelöst haben.
Ja, ich finde, das ist wirklich das zu machen, das beleidigt wirklich den Intellekt von jedem normalen Menschen. Weil wenn wir uns jetzt mal den typischen Menschen vorstellen, ich will überhaupt keine Wertung dazu abgeben, einfach mal der typische Mensch, der in Frage kommt, in sowas verwickelt zu sein. Glaubst du, der schaut sich die Pressekonferenz von Nancy Faeser an? Nein. Glaubst du, der liest in der Tageszeitung das? Weiß ich nicht. Und selbst wenn er es machen würde, glaubst du, der denkt dann so, jetzt nur noch 6 Zentimeter. Ja, dann beschließe ich jetzt, dann gehe ich jetzt ins Kloster, bin ab sofort
ein verflixt und zugenäht.
Das ist doch wirklich, also ich habe es neulich gelesen, das ist so, wenn alle ständig besoffen fahren und jeden Tag gibt es mehr Tote und dann sagen wir, ja, wir verbieten jetzt SUVs und ihr dürft nur noch mit dem Kleinwagen rumfahren. Es ist schon so ein bisschen was dran. Also es ist, das heißt ja nicht mal Symbolpolitik, das ist eher Schwachsinnspolitik.
Nein, das ist eine Verhöhung auch der Opfer.
Das kommt sowieso.
Das kommt dazu. Du hast gesagt, härter bestrafen und dann weniger regulieren, vollkommen bei dir. In Sachen von KI, wenn ich das noch kurz sagen darf, sehe ich das deshalb anders und deshalb auch mit dem Wasserzeichen, weil in der Schnelligkeit und in der Fülle brauchst du vorab das, weil vielleicht ist es dann schon zu spät.
Nee, das wollte ich gar nicht damit sagen, da gebe ich dir recht.
Weil ein viraler Clip von dir, wo du das Dritte Reich ausrufst, was gar nicht von dir ist, das kannst du nicht mehr einfangen. Und dann hilft es auch nicht, den zu bestrafen, der es vielleicht gemacht hat. Das muss man vorab irgendwie sicherstellen.
Du meinst das Vierte Reich?
Ja, vielleicht rufst du auch das Dritte Reich aus.
Ja, das ist das Nächste, dass Fake-Content erstellt wird. Ja. Also über, nicht, dass ich es neu finde, sondern Fake-Content.
Also Mario wird das nie machen, Leute. Aber wenn ein böser Mensch kommt, der das Marios KI-Avatar in die...
Ja, oder auch du hast vorher gesagt, das gab es ja auch schon. Aber das muss man sich mal vorstellen, das hat der früher schon, war das nicht mal bei Obama, war das nicht mal ein Fake-Tweet?
Ja.
Und das muss man sich mal vorstellen, wenn das ist ja im Endeffekt so, wo man sagen kann, okay, selbst das reicht ja schon oder kann daneben gehen. Und wenn ich jetzt mir wirklich vorstelle, das ist wirklich täuschend echt.
Leute, man stelle sich vor.
Bei Politikern zum Beispiel, das ist dann schon
Man stelle Wahnsinn. Sich vor, unsere Außenministerin würde Russland den Krieg erklären. Wie krass das wäre.
Das auch noch versehentlich, in bestem Englisch, in Oxford-Englisch.
Komm, dein Bacon of Hope.
Wie lang sind wir? Das muss jetzt aber sein.
Der ganz flache muss jetzt.
Aber man könnte das mit KI machen, während sie Trampolin springt.
Ja,
das
wär, Backflip.
Das wäre stark. Leute, wir sind gespannt auf euren Input, auf eure Kommentare. Ja, wir haben das versucht heute so, ich denke mal, fair, objektiv wie möglich zu machen. Und es ist wichtig nochmal, es gilt für jeden die Unschuldsvermutung. Es geht auch nicht darum, jetzt hier auf jemanden draufzuhauen, sondern es geht einfach um eine Einordnung und für euch wirklich wichtig.
Kauf Beating Beta.
Unabhängig. Das sowieso. Da wisst ihr, was ihr bekommt. Nee, das ist das beste Beispiel. Da ist transparenter geht's nicht. Da gibt's keine versteckten Sachen. Da gibt's einfach nur den besten Content der Welt. So wie hier natürlich auf diesem Kanal, Leute. Danke euch fürs Zuschauen. Danke dir. Wir sehen uns raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.